Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Themen heute Abend: Der Zorn schäumt über. In Freiburg demonstrieren etwa 3000 Menschen gegen die Schließung der Kardinalbrauerei. Demonstrationen auch in Frankreich. Grund für den Zorn ist dort Präsident Sarkozy. Er schüre Vorurteile gegen Minderheiten. Später dann. 4 sind am Start. 2 davon werden als erste im Ziel sein. Die BundesratskandidatInnen im Spiegel ihrer Wähler. Und Schutzpolster für Giganten. Großbanken brauchen strengere Regeln, aber hinter den Kulissen wehren sie sich dagegen. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Zunächst jetzt Christian Lüscher. Er hat den Nachrichtenüberblick.
In Freiburg haben rund 3000 Personen vor der Brauerei Kardinal gegen die geplante Schließung des Betriebs protestiert. Sie forderten, dass das Kardinalbier weiterhin in Freiburg gebraut wird. Vor den Demonstranten sagte CVP-Nationalrat de Bimont, Kardinal sei Teil der Freiburger Kultur und Tradition. Der Konzern Carlsberg zerstöre dies nun. Und auch SP-Ständerat Alain Berset verwies auf die Freiburger Biertradition.
Das ist auch ein Stück Heimat und Kultur in Freiburg. Und es ist sehr wichtig, dieses Stück Heimat und Kultur und die Arbeitsplätze hier zu verteidigen.
Anfangswoche hatte Carlsberg bekannt gegeben, dass die Brauerei Kardinal geschlossen wird. Das Kardinalbier soll künftig bei Feldschlösschen im aargauischen Rheinfelden gebraut werden. In Frankreich haben tausende Menschen gegen das Abschieben von Roma protestiert. Die Demonstranten warfen Präsident Sarkozy vor, Vorurteile gegen Minderheiten zu schüren, um von den Schwächen der eigenen Regierung abzulenken. Menschenrechtsaktivisten, Gewerkschaften und linke Parteien hatten zu Protesten in dutzenden Städten aufgerufen. Frankreich hat seit Anfang Jahr 8000 Rumänen und Bulgaren ausgeflogen, die meisten von ihnen sind Roma. Das starke Erdbeben auf der Südinsel von Neuseeland hat nach ersten Schätzungen der Behörden Schäden in der Höhe von rund 1,5 Milliarden Franken angerichtet. In der am stärksten betroffenen Stadt Christchurch stürzten zahlreiche Häuser ein, viele Straßen sowie Wasser-, Gas- und Stromleitungen wurden schwer beschädigt. Das Beben forderte offenbar keine Toten, es gab aber mehrere Verletzte. Im Süden Russlands sind die Waldbrände an mehreren Stellen gelöscht. In den vergangenen Tagen waren bei Bränden 8 Menschen getötet worden, etwa 800 Gebäude wurden zerstört. Starker Wind hatte die Situation verschärft. Laut dem Zivilschutzministerium ist der Wind nun spürbar abgeflaut. Zudem habe es geregnet. Schweizer Bauern schicken immer weniger Vieh über den Sommer in die Berge. Laut dem Landwirtschaftlichen Informationsdienst nimmt die Zahl der gesommerten Rinder, Schafe und Ziegen auf Alpen ständig ab. Diesen Sommer waren rund 4000 Milchkühe weniger auf Alpen als noch vor 10 Jahren. Das liege vor allem am tiefen Milchpreis und am Personalmangel auf Alpen. Der Landwirtschaftliche Informationsdienst warnt davor, dass ungenutzte Alpwiesen mit Büschen überwachsen werden. Im Kanton Wallis will sich eine Vereinigung dafür einsetzen, dass die traditionellen Bewässerungskanäle in die Liste des UNESCO-Kulturerbes aufgenommen werden. Im Wallis gibt es gegen 200 solcher Kanäle, mit welchen schon vor Jahrhunderten Wasser aus Gebirgsbächen oder von Gletschern in niederschlagsarme Gebiete geführt wurde. Bei vielen Kanälen handelt es sich um spektakuläre Bauten, wie etwa Holzleitungen entlang von Felswänden. Die Walliser Kantonsregierung unterstützt die Bestrebungen, die Suonen durch die Aufnahme ins UNESCO-Kulturerbe dauerhaft zu schützen. Am Nachmittag war die Bahnstrecke zwischen Brieg und Italien unterbrochen, weil Böschungen in der Nähe von Domodossola brannten. Der Rauch machte nach Angaben der BLS den Streckenunterbruch nötig. Die Strecke ist inzwischen wieder in Betrieb, es sei aber mit Verspätungen zu rechnen. Die Schweizer Fußballnationalmannschaft wird am Dienstag im EM-Qualifikationsspiel gegen England auf eine bewährte Teamstütze verzichten müssen. Der Sport mit Marcel Melcher.
Tranquillo Barnetta ist krank und in Rücksprache mit dem Teamarzt hat Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld heute beschlossen, für Dienstag definitiv ohne Barnetta zu planen. Ins Kader nachgerückt ist dafür Marco Padalino. Ebenfalls mittrainiert hat heute Mittag Stürmer Marco Streller. Der Basler litt zuletzt an einer Muskelverhärtung, nun scheint ein Einsatz gegen England jedoch möglich. Beim Abschlusstraining zum Grossen Preis von San Marino vermochte sich heute der Schweizer Motorradpilot Dominik Eggerter vor seinem Landsmann Tom Lüthi zu platzieren. In der Moto2-Klasse wird Eggerter morgen als 12. ins Rennen starten, Lüthi hingegen aus Position 15. Trainingsschnellster war der spanische WM-Leader Toni Elias. Bei den kleineren 125ern hat der Schweizer Randy Krummenacher das Abschlusstraining auf Position 13 beendet. In dieser Klasse wird der Brite Bradley Smith von der Pole ins Rennen starten.
Das Wetter. Im Norden und in den Alpen liegt morgen früh zuerst lokal Nebel oder Hochnebel, sonst scheint meist die Sonne. Die Temperaturen liegen am Nachmittag mit leichter Brise bei rund 22 Grad. Im Süden ist es größtenteils freundlich bei 24 Grad, besonders in den Bergen fällt jedoch stellenweise kurz Regen. Am Montag ist es im Norden noch überwiegend sonnig bei 22 Grad, im Süden werden die Wolken allmählich dichter bei rund 24 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS, die weiteren Themen. Gesucht ist der kleine Unterschied mit der großen Wirkung. Was entscheidet über den Einzug in den Bundesrat? Dann Frankreich vor einem heißen Herbst, die Ausländerpolitik und die Rentenreform treiben die Leute auf die Straße. Polster ja, aber sie dürfen uns nicht wehtun. Die Finanzbranche wehrt sich gegen strenge neue Regeln. Weltliche Aufgaben für kirchliche Kreise. Der Wandel von Missionswerken zu modernen Entwicklungsorganisationen. Und was tat Andy Warhol, als er jung war? Zu sehen in einer Ausstellung im Basler Kunstmuseum. Echo der Zeit von Schweizer Radio Tiris. Drei Frauen und ein Mann aus der SP und der FDP stehen bereit. Sie wollen Nachfolger, Nachfolgerin von Moritz Leuenberger oder Hans-Rudolf Merz werden. Und alle vier, so hört man weit herum, hätten das Zeug zur Bundesrätin, zum Bundesrat. Aber eben, es gibt nur zwei Sitze neu zu besetzen. Zurzeit ist völlig offen, wer am Schluss Platz nimmt im Bundesratszimmer. Schauen wir also die vier ein bisschen genauer an. Wir tun das durch die Brille der jeweils anderen Parteien, denn erfolgreich sein kann nur, wer nicht nur bei der eigenen Fraktion, sondern auch bei den anderen Stimmen holt. Zuerst zur Sozialdemokratischen Partei. Sie schickt mit Jacqueline Fehr und Simonetta Sommaruga zwei Kandidatinnen mit sehr ähnlichem Profil ins Rennen. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Wen immer man fragt unter der Bundeshauskuppel, der Tenor ist klar. Sowohl die Berner Ständerätin Simonetta Sommaruga als auch die Zürcher Nationalrätin Jacqueline Fehr haben das Zeug zur Bundesrätin. Langjährige Erfahrung im Parlament, ausgezeichnete Dossierkenntnisse, bestens vernetzt, auch mit Politikern außerhalb der Fraktion. Ebenfalls unbestritten, politisch sind sich die beiden Frauen sehr ähnlich. Dass Fehr ein bisschen mehr links steht, Sommaruga etwas liberaler denkt, das dürfte für die bürgerlichen Parteien denn auch bei der Wahl nicht die zentrale Rolle spielen. Werner Messmer, FDP-Nationalrat aus dem Kanton Thurgau, sagt, was bei den SP-Kandidatinnen jetzt zähle.
Sind Sie eine Persönlichkeit? Strahlen Sie Ruhe und Weisheit aus? Hat man den Eindruck, Sie wissen, was Sie wollen? Haben Sie den Mut, auch Entscheidungen zu fällen und sind Sie trotzdem konsensfähig?
Ein Anforderungsprofil, das SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi sehr ähnlich zeichnet.
Es kommt darauf an, dass jemand bereit ist, seine Gruppe zu vertreten und dass man trotzdem sich den Beschlüssen der Kollegialbehörde unterzieht und das braucht einen starken Charakter.
Und einen starken Charakter, das ist für Bortoluzzi klar, habe nur eine der beiden Kandidatinnen wirklich, Jacqueline Fehr. Was hingegen für Simonetta Sommaruga sprechen könnte, sagt CVP-Nationalrat Dominique Debumont, ohne sich festlegen zu wollen, sei ihre stets konsequente Haltung in den meisten Themen und in ihrem Auftreten. Allerdings warnt er,
das lieben vielleicht auch die Rechten nicht,
die kein Interesse haben könnten an einer zu perfekt scheinenden Frau. Eine These, die SVP-Parteipräsident Toni Brunner im Grundsatz und aus eigener Erfahrung bestätigt.
Also wenn man es so handhabt, wie man mit der SVP umgegangen ist in der Vergangenheit, dann werden nicht die Besten gewählt.
Bei den meisten Parlamentariern geht es allerdings im Moment tatsächlich um die Frage, welcher Typ Frau, Simonetta Sommaruga oder aber Jacqueline Fehr, ist die bessere Bundesrätin. Denn, sagt FDP-Ständerat Felix Gutzwiller,
weil es wirklich im ganzen Parlament eigentlich doch eine Grundstimmung ist, dass die jetzige Regierung zu zerstritten ist, dass das Land im schwierigen Umfeld eine hohe Stabilität, eine gute Zusammenarbeit, ein hohes Maß an Kollegialität in der Regierung braucht.
Von daher seien die Hearings mit den beiden SP-Frauen in den kommenden Wochen ganz entscheidend, ergänzt CVP-Vizefraktionschefin Brigitte Häberli und das Gefühl, das sie anschließend haben werde.
Das Gefühl eben auch dann in diesem Bundesratskollegium wirklich positive Einflüsse geltend zu machen, all dies wird sicher eine Rolle spielen.
Letztlich aber, und das wurde heute in allen Gesprächen klar, wird am 22. September bei der Wahl der SP-Kandidatinnen nebst allen politischen und taktischen Überlegungen eine ganz simple Frage ganz entscheidend sein. Die Sympathiefrage.
Elisabeth Pestalozzi. Bei der FDP ist die Ausgangslage etwas anders. Deren Sitz wird sowohl von der SVP als auch von den Grünen angegriffen. So werden CVP und SP für den FDP-Kandidaten Johann Schneider-Ammann und die Kandidatin Karin Keller-Sutter zum entscheidenden Faktor. Pascal Krauthammer.
Die Königsmacherin CVP macht es spannend. Sie will die Nominierten aller Parteien zu Hearings einladen. Ihre Stimmen gebe es nicht umsonst, sagt CVP-Chef Christoph Dabele.
Wir wollten also etwas auch provozieren mit diesem Entscheid, dass die Leute sich outen, sich engagieren müssen, sich etwas verpflichten müssen, also auch inhaltlich.
Nach den Hearings könnte daher am Schluss bei der CVP sowohl Schneider-Ammann als auch Keller-Sutter das Rennen machen. Klare Präferenzen sind bei den Christdemokraten noch nicht auszumachen. Bei der SP dagegen, die ebenfalls als Königsmacherin agiert, startet Johann Schneider-Ammann als langjähriger Nationalrat klar in der Pole-Position. Der schwerreiche Industrielle, der rechtspolitisiert, genießt selbst bei der intellektuellen SP-Elite wie beispielsweise Andi Gross Respekt.
Sie dürfen nicht vergessen, dass er einer der wenigen Bürgerlichen ist, der die industriedemokratische Schweiz vertritt und nicht das Finanzkapital. Und wir haben bisher immer Freisinnige gehabt, Stichwort Filiger und Merz, die absolute Bankenfreaks waren. Und das ist eine Riesendifferenz, die für mich ganz eindeutig für Schneider-Ammann spricht.
Dass Schneider-Ammanns Unternehmen Geschäftsbeziehungen pflegt zu Ländern, in denen die Menschenrechtslage auch mal fragwürdig ist, wirft in der SP bisher nicht allzu hohe Wellen. SP-Nationalrat Andi Tschümperlin.
Wie er geschäftet in gewissen Fragen, ich glaube, das ist klar, dass da Sachen hervorkommen, die natürlich nicht in unsere Positionen hineinpassen. Aber schlussendlich ist Herr Schneider-Ammann ein Politiker der FDP und er muss nicht in unser Profil hineinpassen. Und vor allem müssen wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, wie wird Frau Keller-Sutter für uns wählbar sein können.
Denn Keller-Sutters Verständnis einer konsequenten Ausländer- und Asylpolitik erinnert zu viel in der SP an die Politik der SVP. Der Roman Carlo Sommaruga bringt es auf den Punkt.
La volonté de la concurrence du populisme pénal avec l'UDC. Je considère aujourd'hui, en tout cas, que mon vote ne peut pas aller pour Madame Karine Keller-Sutter.
Karin Keller-Sutter könne eher seine Stimme wohl nicht geben, sagt Sommaruga von der SP. Doch es gibt sie, diejenigen, die den Stab noch nicht brechen über der vermeintlichen Hardlinerin Keller-Sutter, die Präsidentin der SP-Frauen Schweiz beispielsweise, Maria Roth.
Frau Keller-Sutter ist, was die Frauen angeht, eine offene Frau, hat viel gemacht gegen die Gewalt an Frauen und das rechne ich hier hoch an. Es ist ganz schwierig, hier zu entscheiden.
Entscheiden könnte schließlich, ganz am Schluss, am Wahltag, die SVP, auch wenn sie mit einer eigenen Kampfkandidatur ins Rennen steigt. SVP-Nationalrätin Yvette Estermann sagt unumwunden.
Also wenn unser Kandidat Jean-François Arim weg ist und der zweite Sitz frei ist für FDP, dann werde ich Frau Karin Keller-Sutter wählen.
Überraschungen sind also durchaus möglich.
Frankreich steht ein politisch heißer Herbst bevor. Nächsten Dienstag wollen die Franzosen gegen die geplante Rentenreform auf die Straße gehen. 2 Millionen Menschen werden erwartet. Und schon heute demonstrieren in über 130 französischen Städten Zehntausende gegen die Anti-Roma-Politik von Präsident Sarkozy. Auch in Paris an der Place de la République. Rudi Mäder war dabei.
C'est pas les sans-papiers. Legalisation de tous les sans-papiers, das fordern die Demonstranten auf der Place de la République. Legalisiert die Situation jener, die ohne Ausweispapiere sind. Nein zur unmenschlichen Politik von Präsident Sarkozy, stoppt dem Rassismus, das ist auf den Spruchbändern der Menschenrechtsaktivisten, Linksparteien und Gewerkschaften zu lesen. Die Demonstranten sind über Sarkozys Ausländerpolitik empört. Dabei geht es nicht nur um die Ausweisung von Roma.
La République française garantit l'égalité de tous devant la loi, devant la justice. Il y a pas deux sortes de Français, les Français de souche.
Alle seien vor dem Gesetze gleich. Es gebe nicht zwei Arten von Franzosen, Eingesessene und Eingebürgerte. Es sei verheerend, wie der Staatspräsident versuche, die Franzosen auseinander zu dividieren, gegeneinander auszuspielen. Seine Pläne, eingebürgerten Franzosen in gewissen Fällen die Staatsbürgerschaft wieder abzuerkennen, seien unannehmbar. Wer hat noch keine Fahne? Fragt ein Aktivist, der französische Fahnen verteilt. Liberté, Égalité, Fraternité, das ist das Motto der Demonstration. Non à la République d'Afrique, des flics et des patrons steht auf einem Schild zu lesen. Nein zur Republik des Gelds, der Polizei und der Bosse.
On est venu contre la xénophobie d'État, mais aussi pour dire avec les Roms qu'on est tout à fait solidaire d'eux et de leur combat contre tous les sans-papiers et tout, voilà. Et j'espère qu'on va gagner.
Wir protestieren gegen die ausländerfeindliche Politik und wollen den Roma unsere Solidarität zeigen. Eine Gruppe junger Immigranten afrikanischer Abstammung tanzt auf den Straßen, umringt von vielen Zuschauern. Eine Französin älteren Semesters in weißer Hose, mit weißem T-Shirt und weißen Haaren, tanzt fröhlich mit unter den dunkelhäutigen, athletischen jungen Männern.
Ben, je crois qu'il est malheureusement pas tout seul, on n'est pas le seul pays comme ça, mais je pense que dans la xénophobie, on est bien avancé. On est peut-être en tête de peloton actuellement. Et je suis catastrophée, en fait.
Frankreich sei nicht das einzige Land, das eine ausländerfeindliche Politik betreibe, leider. Aber diese Politik sei hier weit fortgeschritten. Sie sei entsetzt. Sarkozy sei aus wahltaktischen Gründen nach rechts geschwenkt, um im Lager des rechtsextremen Front National Stimmen zu sammeln. Dieses Argument ist immer wieder zu hören. Und es ist klar, die Demonstranten wollen alles unternehmen, damit diese Rechnung nicht aufgeht.
Das war ein Bericht von Rudi Mähler in Paris. Nie mehr soll eine taumelnde Großbank eine ganze Volkswirtschaft in Gefahr bringen. Banken brauchen deshalb strengere Regeln. Darüber war man sich vor 2 Jahren während der Finanzkrise einig. Geschehen ist seither aber wenig. Nächste Woche soll nun das Herzstück der neuen Regulierung konkretisiert werden, die schärferen Eigenkapitalregeln für Banken. Hinter den Kulissen wird heftig um diese neuen Regeln gerungen. Rainer Bohrer.
Basel III. So heißt das neue Set von Regeln, das vor allem den großen Banken dieser Welt dickere Reservepolster vorschreiben will. Mehr und besseres Eigenkapital. In den Griff bekommen will man damit das Problem der Banken, die zu groß sind, um fallen gelassen zu werden. US-Notenbankchef Ben Bernanke markierte diese Woche vor dem Parlamentsausschuss zur Untersuchung der Finanzkrise nochmals Entschlossenheit.
Because of the grave risks presented, should a bit too big to fail firm file for bankruptcy protection, in the short run, governments have strong incentives to prevent such events from occurring, hence too big to fail.
Die Regierungen hätten alles Interesse, das Too-Big-to-Fail-Problem zu lösen. Ab Dienstag wollen die Notenbankchefs und Aufsichtsbehörden der 27 wichtigsten Finanzplätze der Welt in Basel ihre guten Vorsätze in die Tat umsetzen. Doch der Regulierungseifer ist kleiner als auch schon. Gebremst wird er, weil die Krise inzwischen nicht mehr gar so akut ist. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble sagte es am Tag der Schweizer Wirtschaft gestern so.
Es ist nicht so, dass wir gar nichts erreicht haben in den Jahren seit 2008, aber der Elan nimmt ab.
Kommt dazu, dass sich praktisch die gesamte Finanzbranche hinter den Kulissen vehement gegen in ihren Augen allzu strenge neue Regeln wehrt. Niklaus Plattner, emeritierter Volkswirtschaftsprofessor und ehemaliges Mitglied des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank.
Die Behörden legen die Latte hoch, die Banken argumentieren, das sei gefährlich für ihre Kreditvergabe hinderlich und der Aufschwung würde gebremst. Der Kampf ist ständig am Laufen. von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr.
Gerungen wird in erster Linie um das Eigenkapital. Vor der Krise verfügten viele international tätige Banken über gerade mal 2% Eigenkapital. Auf 2 Franken eigenes Geld konnten die Banken 98 Franken Kredit aufnehmen. Mit der Folge, dass das Sicherheitspolster, wie etwa bei der UBS, zu dünn war, um die Schocks der Krise abzufedern. Jetzt soll dieser Wert verdreifacht oder sogar vervierfacht werden auf 6-8%. Auch auf nationaler Ebene ist man sich noch nicht einig. Die Arbeitsgruppe Too Big to Fail des Bundesrats wartet auf die Basel III-Vorschriften. Economie Suisse-Präsident Gerold Bührer ist Mitglied dieser Arbeitsgruppe, die geleitet wird vom ehemaligen Chef der eidgenössischen Finanzverwaltung, Peter Siegenthaler. Bührer betont, dass man sich innerhalb der Arbeitsgruppe einig sei, dass unser Land mit seinen im Verhältnis zur Schweizer Volkswirtschaft sehr grossen Grossbanken über die internationalen Regeln hinausgehen müsse.
Da ist ein breiter Konsens, dass wir aufgrund der Risikoexponiertheit etwas stringentere Anforderungen stellen müssen. Ich glaube, diese Erkenntnis wird weit herum geteilt. Die Frage ist dann, wie viel darüber?
Etwas stringentere Anforderungen. Wie stark die Schweizer Aufsichtsbehörden mit ihren Regeln über das internationale Regelwerk von Basel III hinausgehen, darüber herrscht in der Arbeitsgruppe Siegenthaler noch kein Konsens. Die Bankenvertreter argumentieren mit möglichen negativen Folgen für die Kreditvergabe und damit für das Wachstum. Die Schweizer Nationalbank und die Finanzmarktaufsicht FINMA halten entgegen, dass das Risiko der schieren Größe von UBS und CS nur durch härtere Auflagen gemildert werden kann.
Rainer Bura. Es stand früher in vielen Kirchen, öffentlichen Gebäuden und auf Ladentheken. Das Nicknägerlein. Mit einem Kopfnicken bedankte es sich für jede Spende zugunsten der Missionsarbeit. Diese diskriminierende Form des Spendensammelns ist Geschichte. Und Geschichte sind auch die Missionswerke, deren Ziel einzig die Verbreitung des Christentums ist. Die grossen schweizerischen Missionswerke haben sich zu modernen Entwicklungsorganisationen gewandelt. Damit haben sie sich auch ihr eigenes Überleben gesichert, wie das Beispiel der Bethlehem-Mission in Immensee zeigt. Der Bericht von Andrea Keller.
Am Anfang der Geschichte der Bethlehem-Mission stehen die Söhne armer Familien. Ende des 19. Jahrhunderts erhielten sie im Institut Bethlehem eine Priesterausbildung, um anschließend als Missionare in die Welt zu reisen. Damit hat die heutige Bethlehem-Mission nicht mehr viel zu tun. Es gehe nicht mehr darum, Kirchen zu bauen und Menschen zu taufen, sagt Josef Gähwiler, der seit kurzem pensionierte Geschäftsführer der Bethlehem-Mission.
Wir gehen in die Länder, um dort mitzuhelfen, die Lebensbedingungen zu verbessern, die Lebensgrundlagen zu sichern, in Projekten mitzuarbeiten, wo es um Menschenrechte, um Gerechtigkeit, um Arbeit, um Gesundheit geht.
So hilft die Mission in Sambia etwa bei einem Spitex-Dienst für AIDS-Kranke mit oder unterstützt auf den Philippinen die Aufforstung großer Waldreservate, um Arbeitsplätze zu erhalten. Solche ganz konkreten Dienste seien es, die ihre Partnerorganisationen in Übersee von der Mission fordern würden. Der Generalvikar der Erzdiözese Lusaka etwa habe ihm vor 2 Jahren gesagt:
Wir möchten von euch nicht Theologen und Pastoralarbeiter, das haben wir selber genug, sondern wir brauchen von euch Leute für unsere Gesundheitsprojekte, die Bildungsprojekte, den Aufbau der Organisation. Da hätten wir gerne von euch Fachleute.
Diese auf weltliche Bedürfnisse fokussierte Missionsarbeit hat Josef Gähwiler während der letzten 10 Jahre auch auf der organisatorischen Ebene umgesetzt, mit dem Aufbau des Vereins Bethlehem Mission, kurz BMI. Im Vereinsvorstand arbeiten 2 Kleriker und 3 Laien mit. Und bei allen Entscheiden der Delegiertenversammlung haben Priester und Fachleute, Männer und Frauen gleich viel zu sagen. Nur durch diese Öffnung nach außen habe man das Missionswerk retten können. Unter den Immensee-Priestern und Brüdern liegt der Altersdurchschnitt bei 80 Jahren, es fehlt der Nachwuchs. Gleichzeitig sei aber auch die ganze Führung professionalisiert worden. Eine Modernisierung, die mit der Wahl Theres Steigers als Gähwilers Nachfolgerin konsequent weitergeführt wird. Die Betriebsökonomin setzt auf zeitgemäße Managementkriterien.
dass man sich auch in der Kirche sich fragt, was soll unsere Arbeit bewirken? Und wie können wir das nach außen auch sichtbar machen? Und man bekommt ein klares Profil, man wird fassbar, man wird auch verbindlicher.
Eine weltliche Führung und Einsätze nach bewährten Methoden der Entwicklungszusammenarbeit, da stellt sich die Frage, ob es dann den religiösen Hintergrund, den Begriff Mission im Namen überhaupt noch braucht. Die Entwicklungsexpertin Annemarie Hollenstein hat für die DEZA die Beziehungen zwischen Religion und Entwicklungsarbeit untersucht. Sie sieht im Religiösen ein großes Potenzial. Die Mitarbeitenden seien häufig sehr motiviert, da sie aus ihrer Glaubensüberzeugung herausarbeiteten. Allerdings berge dieses Engagement auch ein Risiko.
Man beobachtet auch, dass wenn die Organisation als solche die traditionellen Missionsideen hinter sich gelassen hat, können durchaus wieder einzelne Menschen, die dort arbeiten, selber kleine Missionare werden. Und das ist eine ganz wichtige Führungsaufgabe der Gesamtorganisation.
Hier seien die konfessionellen Entwicklungsorganisationen und Missionswerke gefordert. Einerseits hätten sie besonders motivierte Mitarbeiter und Partnerorganisationen vor Ort, andererseits müssten sie diese in ihrem religiösen Eifer aber bisweilen bremsen.
Andrea Keller. Andy Warhol hat Suppendosen und Colaflaschen, Porträts von Marilyn Monroe und Liz Taylor zu Ikonen der Kunstgeschichte gemacht und gewissermaßen die Pop-Art erfunden. Eine Ausstellung im Kunstmuseum Basel geht nun seinen Anfängen nach. Kunstredaktor Sascha Renner hat diese Ausstellung gesehen.
Die Anfänge, die ersten vier Jahre von 1961 bis 1964, waren zugleich die alles Entscheidenden im Werk von Andy Warhol, diesem Riesen der Kunst des 20. Jahrhunderts. Der Kurator Bernard Mendes-Bürgi.
Das, was wirklich Warhol zutiefst als Künstler ausmacht, entsteht in diesen vier Jahren.
Andy Warhol war 33 Jahre alt und ein erfolgreicher Werbegrafiker, als er sich in den Kopf setzte, noch erfolgreicher zu werden als Künstler. Zu der Zeit aber dominierte noch der abstrakte Expressionismus in der Kunst.
Abstrakter Expressionismus ist sehr emotionalisiert mit der großen malerischen Geste. Also der Künstler, der ein bisschen messianisch von einer anderen Wirklichkeit spricht.
Und mit diesem Innerlichkeitskram, wie Warhol sagte, konnte er nichts anfangen. Die abstrakte Malerei war verbraucht, entsprach nicht mehr dem Zeitgefühl, etwas Neues musste her. Das Neue kam nicht von innen, sondern von außen. Von der Werbewelt und von der Konsumgüterindustrie, die damals einen beispiellosen Boom erlebten.
Eigentlich kommt der Approach im Pop quasi, wir wollen uns mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit beschäftigen, nicht mit dem Transzendentalen, sondern das, was uns umgibt, die Mechanismen unserer Gesellschaft. Das ist natürlich die Massenindustrie, die medialisierte Kultur.
Diese medialisierte Kultur griff Andy Warhol 1961 in Form von Zeitungsanzeigen ein erstes Mal auf. Die Ausstellung zeigt dies sehr anschaulich. Sie präsentiert nicht nur das fertige Bild, sondern auch die Vorlagen, auf die sich Warhol bezog. Zum Beispiel eine schwarz-weiße Zeitungsanzeige für Nasenkorrekturen, nur gerade briefmarkengroß. Warhol vergrößerte sie mit einem Projektor ins Monumentale und malte sie exakt nach. Überraschenderweise bloß schwarz auf weißem Grund.
Man verbindet ja mit Pop eigentlich immer diese grelle Farbigkeit. Und man sieht eigentlich am Anfang, wo auch extrem zurückhaltend mit der Farbe umgeht.
Das Individuelle der Künstlerhandschrift hintertrieb Warhol dann immer radikaler. Er stellte Stempel und Schablonen her und vervielfältigte so Dollarnoten oder Colaflaschen hundertfach. Im August 1962 dann kam es zum entscheidenden Entwicklungsschritt. Warhol entdeckte den Siebdruck für sich.
Er ist der erste Künstler, der ganz konsequent mit dem Thema der Repetition, der Serialität umgeht. Und in der Kunstgeschichte spricht man eigentlich eher vom ikonischen Einzelbild.
Mit der Repetition von banalen Konsumartikeln wie Suppendosen oder von Stars der Unterhaltungsindustrie wie Liz Taylor stößt Warhol die Kunst von ihrem hochkulturellen Sockel. Das nahmen ihm seine Kritiker übel. Er galt als Totengräber der Malerei. Ausstellungskurator Bernhard Mendes-Bürgi, ist aber etwas anderer Meinung.
Es ist nicht wirklich Antimalerei, sondern was er mit diesem mechanistischen Verfahren macht, ist in meinen Augen hochmalerisch. Und man hat das nie wahrgenommen als Malerei, dass Warhol auch eben ein großer Maler war.
Ein großer Maler, weil er die Farbe äußerst raffiniert einsetzte, auch wenn er sie nicht mehr mit dem Pinsel auftrug, sondern quasi industriell per Siebdruck. Hinzu kommt, Andy Warhol fand ganz einfach ein sehr griffiges Bild für seine Zeit, die Überflussgesellschaft in ihrer ganzen Ambivalenz. Viel mehr kann man von einem Künstler nicht erwarten.
Sascha Renner über den jungen Andy Warhol. Damit sind wir bald am Schluss der heutigen Sendung. Hier noch ein Hinweis auf die Sendung International von morgen Sonntag. Die Steueraffäre mit Deutschland stürzte Liechtenstein in die größte Krise seiner jüngeren Geschichte. Seither hat sich vieles geändert im Land.
Die Zeit, dass man nach Liechtenstein kommt, um keine Steuern zu Hause zu zahlen, die ist vorbei.
Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein bringt auf den Punkt, was die Weißgeldstrategie bringt, die man dem Finanzplatz verpasst hat. Nur halten sich alle daran und verdient man mit Weißgeld gleich viel wie mit Schwarzgeld. International morgen Sonntag um 6:30, gleich nach dem Echo der Zeit. Verantwortlich für die heutige Sendung war Roman Villinger, für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.